Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Die heute vorliest, nachher auch noch sein und ihr Buch signieren. Sie hat ein paar Bücher geschrieben und sie stellt euch die neueste Reihe vor. Und zwar ist es eine Dilogie, das heißt eine zweiteilige Reihe. Und es ist eine Dystopie. Ein Jugendroman-Dystopie, das heißt, es geht um Jugendliche. Ja, und das andere überlasse ich jetzt mal dir. Viel Spaß.
Vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass ihr alle hier seid. Ich bleibe einfach mal beim Du. Ich finde es hier in dieser Atmosphäre mal ein bisschen lockerer. Vielen Dank. Ja, mein Name ist Fanny Bechert. Ich bin Autorin seit 3 Jahren und bin Fantasy Schreiberling sozusagen. Von mir entstanden ist bereits eine High-Fantasy-Reihe, Elestra, wo ich immer sage, so ein bisschen wie Herr der Ringe, nur weniger Gemetzel, dafür mehr Gefühl. Und meine neueste Reihe ist, wie ihr seht, Countdown to Noah. Und ehe ich jetzt lange drum rumrede, worin es bei Countdown to Noah geht, lese ich euch einfach mal den Klappentext vor. Countdown to Noah gegen Bestien. In einer Welt, in der Menschen zu wilden Bestien, sogenannten Noahs, mutieren, zählt für die 17-jährige Cassidy nur, ihre kranke Schwester zu beschützen. Als sie dabei von einem Noah gebissen wird, bleiben ihr noch genau 30 Tage, ehe sie selbst zu einem Monster wird. Nur mit Hilfe des Rebellen Daniel hat sie eine Chance, rechtzeitig Medizin zu beschaffen. Aber wer hilft schon einer tickenden Zeitbombe, deren kleinste Berührung zur eigenen Ansteckung führen kann. In Countdown to Noah geht es also um ein Endzeit-Szenario. Es wurde schon relativ häufig mit The Walking Dead verglichen und meine Noahs mit Zombies, das möchte ich hier dementieren, weil Zombies sind... Meine Noahs hingegen sind von echten Menschen kaum zu unterscheiden. Im Gegenteil, sie sind agil, sie sind drahtig, sie sind kerngesund. Wenn man Noahs charakterisieren möchte, kann man sich eigentlich vorstellen, das, was uns Menschen von Tieren unterscheidet, ist eigentlich, dass wir unsere Triebe unter Kontrolle haben. Noahs haben das nicht. Sie handeln nur nach dem, was sie wollen, was sie begehren. Und leider haben sie festgestellt, dass Menschenfleisch etwas ist, was sie sehr, sehr, sehr begehren. Und sind dementsprechend, ja, zu den Jägern des Menschen geworden. Wir befinden uns also in einer schon postapokalyptischen Welt. Die wir heute kennen, ist zugrunde gegangen. Es gibt nur noch wenige Menschen, ist vielleicht untertrieben, aber deutlich weniger Menschen, als es Noahs gibt, die sich irgendwo versuchen durchzukämpfen. Eine von ihnen ist die 17-jährige Cassidy. Cassidy hat eigentlich mit ihren Eltern und ihrer Schwester in einem Dorf gelebt, das aber leider von den Noahs überrannt wurde. Bis auf sie und ihre Schwester sind dabei alle gestorben und nun zieht sie mit der Schwester allein los. Und wie wir schon im Klappentext gehört haben, ist die Schwester krank. Sie werden von Noahs überfallen. Cassidy wird gleich am Anfang des Buches von einem Noah gebissen und ist damit jetzt selbst infiziert und weiß ganz genau, sie hat jetzt noch 30 Tage Zeit, ehe sie selber zu so einem Noah wird. Und nun will sie natürlich versuchen, dass ihre Schwester noch gut unterkommt, weil für sie kommt jede Hoffnung zu spät. Sie bringt ihre Schwester in eine größere Stadt von Menschen und wird dafür, dass ihre Schwester dort bleiben kann, auf eine Mission geschickt. Begleitet wird sie dabei von zwei Jungs, Daniel und Jeff, und einem Mädchen, Rita. Sie sind allesamt zwischen 16 und 19 Jahren alt und sie ziehen los, um Medikamente für Cassidys Schwester zu besorgen. Und was ihnen so auf diesem Weg passiert, da möchte ich euch jetzt einen kleinen Ausschnitt vorlesen. Wichtig ist vielleicht noch zu wissen, dass es in diesen 30 Tagen nicht so geht, okay, sie ist 30 Tage noch ein Mensch und zack, sie wacht früh auf und ist eine Bestie, sondern Cassidy fängt an, sich langsam mehr und mehr zu verwandeln. Und auch das merkt man ein klein wenig in der Szene, die ich euch jetzt vorlesen möchte. Ich hoffe, dass ihr mich gut hört. Geht es ein bisschen lauter? Okay, ja, super, danke. Weil sonst seht ihr mich ja hinter dem Buch gar nicht mehr. Das da vorn müsste eine alte Fabrik sein, meint Jeff, der schon wieder mit der Karte rumhantiert, als ein größerer Gebäudekomplex in der Ferne auftaucht. Wir sind ein ganzes Stück von unserer ursprünglichen Route abgekommen. Wenn wir die Fabrik rechts liegen lassen, müsste uns das halbwegs wieder auf Kurs bringen. Nach ein paar hundert Metern bleibe ich abrupt stehen. Irgendetwas macht mich mit einem Schlag extrem nervös. Ich konzentriere mich und erfasse, dass es ein Geruch ist, der plötzlich in der Luft liegt. Er ist angenehm würzig, gleichzeitig stellen sich mir aber die Nackenhaare auf. Es liegt Gefahr darin, so viel ist sicher. Hektisch sehe ich mich nach allen Seiten um, doch selbst mit meinen Adleraugen kann ich nirgendwo etwas Auffälliges entdecken. »Was ist los?«, fragt Rita ungeduldig. Noch einmal atme ich tief ein. »Noahs«, wispere ich, als mir klar wird, was ich da rieche. »Ja, ich denke auch, dass es von Ihnen einige dort geben wird«, meint Jeff und deutet auf die Gebäude vor uns. »Nein, Sie sind nicht in der Fabrik«, ich wirble herum. »Sie kommen vom Wald!« Ich klinge schriller, als ich beabsichtigt habe. Rita hebt das Fernglas. »Quatsch, da ist nichts!« Daniel hingegen glaubt mir sofort. Er weiß ja, wie sensibel meine Sinne geworden sind. »Wie viele?«, will er wissen. Instinktiv halte ich meine Nase ein Stück höher. »Ich weiß es nicht, aber definitiv nicht bloß einer. Und sie kommen ohne Zweifel auf uns zu.« Panik steigt in mir auf und vertreibt die Trägheit aus meinen Gliedern. Der Geruch wird intensiver. Und als ich wieder zum Waldrand schaue, habe ich keinen Zweifel daran, dass es ein Noah ist, der gerade daraus hervorprescht. »Weg hier!« brülle ich den anderen zu. Mein Tonfall macht ihnen den Ernst der Lage bewusst und so zögert keiner von ihnen, als ich Rita am Arm packe und losrenne. Im Laufen drehe ich mich noch einmal um. Ich muss einfach wissen, wie viele es sind. Ein Fehler. Der Anblick von mindestens einem Dutzend dieser Bestien lässt mein Gehirn einen Moment aussetzen und ich stolpere über meine eigenen Füße. Gott sei Dank ist Jeff neben mir und hält mich fest, bevor ich stürzen kann. Jede Sekunde Zeitverlust kann uns das Leben kosten. »Wie sieht es aus? Finden wir in der Fabrik Zuflucht?«, fragt Daniel abgehetzt. Ich kneife die Augen zusammen, um gegen die Sonne besser sehen zu können. Dabei hält Jeff noch immer meine Hand für den Fall, dass ich einen weiteren Fehltritt mache. »Ich kann zumindest keins von diesen Viechern dort entdecken.« Wir lenken unsere Schritte direkt auf das Fabrikgelände zu. Als wir die Gebäude erreichen, steuert Jeff zielsicher einen riesigen Wassertank an, der uns am nächsten liegt. Er steht auf drei metallenen Säulen und ist wohl an die 20 Meter hoch. An einer der Stützsäulen ist eine Leiter angebracht, über die man auf das Dach des Tanks gelangen kann. »Da oben sind wir sicher«, keucht Jeff. »Ich gehe zuerst. Wenn die Bestien zu nahe kommen, kann ich sie von dort oben mit dem Gewehr in Schach halten.« Kaum, dass er es gesagt hat, steht er auch schon auf der Leiter. Sie ächzt und knackst bei jeder Sprosse, die er erklimmt. Ich befürchte schon, sie würde nicht halten, doch er kommt sicher oben an. Sofort richtet er das Gewehr auf die Noahs. »Jetzt du«, weist Daniel Rita an, die sich sofort daran macht, nach oben zu klettern. Die Bestien kommen immer näher. Ich kann sie nun knurren und keifen hören, und auch Daniel bemerkt es. »Schneller, Rita«, ruft er nach oben. Sie ist fast am Sims angekommen, als Daniel zu mir sagt, »Du bist die Nächste.« Ich erklimme die ersten Sprossen, als ein lautes Knacken zu hören ist. Ich erstarre und blicke nach oben. Da spüre ich auch schon, wie sich das Metall, auf dem ich stehe, bewegt. Rita gibt einen quietschenden Laut von sich, während die Leiter langsam nach hinten kippt. Sie muss aus ihrer Verankerung gerissen sein. Geistesgegenwärtig lässt Jeff sich fallen und packt Rita an ihrem Rucksack, sodass sie noch genug Zeit hat, sich am Sims des Tanks festzuhalten und hochzuziehen, bevor die Leiter mit lautem Krachen umfällt. Ich habe natürlich nicht so viel Glück und lande unsanft auf der Seite. Der Sturz war zwar nicht hoch, aber trotzdem schürfe ich mir den Arm auf mit den Kieseln bedeckten Boden. Warum bin eigentlich immer ich diejenige, die verletzt wird? Schießt es mir absurderweise durch den Kopf. Als ob wir nicht andere Probleme hätten. Hoch mit dir, Dawson, treibt Daniel mich an, ohne auch nur zu fragen, ob mir etwas passiert ist. Aber er hat recht, es ist keine Zeit zu jammern. denn in diesem Augenblick stürmen die Noahs auf das Fabrikgelände. Ich komme mit Daniels Hilfe auf die Füße. Auf den Wassertank kommen wir nun nicht mehr, also rennen wir einfach los auf eines der Gebäude zu. Zu meiner Erleichterung lässt die erste Tür, die wir ansteuern, sich öffnen und wir stürzen hinein. Eigentlich hätte ich dahinter eine Produktionshalle erwartet, aber wir scheinen uns in einer Art mehrstöckigen Verwaltungsgebäude zu befinden. Hinter uns knallt Daniel die Tür zu. »Sie lässt sich nicht verriegeln«, schreit er, packt meine Hand und zieht mich weiter den Gang entlang, der vor uns liegt. Immer wieder gehen Durchgänge zu einzelnen Zimmern von ihm ab, aber keiner von ihnen besitzt noch eine Tür, die unsere Verfolger aufhalten könnte. Als wir doch eine finden, rüttle ich daran. »Verschlossen, natürlich.« »Das würde sie auch nicht aufhalten«, meint Daniel. Ein Splittergeräusch ertönt. Die Noahs haben die Eingangstür durchbrochen. »Aber wohin dann?« Ich kann nicht mehr klar denken. Die Panik lässt mich zittern und meine Beine weich werden. »Da lang!« Daniel deutet auf eine Treppe ein paar Meter vor uns. Wir stürzen nach vorn und rennen die Treppe hoch. Schon im zweiten Stock fangen meine Waden und Oberschenkel von der Anstrengung an zu brennen. Ich blicke nach oben und stelle fest, dass wir noch mindestens 3 Stockwerke vor uns haben, ehe wir das Dach erreichen. Als ich jedoch am Geländer vorbei nach unten schaue, bekomme ich neuen Antrieb. Das Treppenhaus quillt über von Noahs, die sich hinter uns nach oben drängen. Es sind weit mehr, als ich vorhin gesehen habe. Stufe um Stufe quälen wir uns vorwärts, bis wir schließlich vor einer Metalltür landen. Ihr Griff ist durch eine eiserne Kette mit einem Haken in der Wand verbunden, sodass sie sich nicht öffnen lässt. »Zur Seite!« brüllt Daniel mich an. Als er freie Bahn hat, schwingt er die Axt durch die Luft und schlägt ihr Blatt auf die Kette. Erst beim dritten Versuch gelingt es ihm, sie zu durchtrennen. Er drückt die Tür auf, schiebt mich hindurch und schließt sie hinter uns. Gerade noch rechtzeitig, denn ich höre, wie unsere Verfolger von drinnen gegen die Tür prallen. »Wir können die Tür nicht verschließen. Lange kann ich sie so nicht aufhalten«, ruft Daniel, der sich mit aller Kraft gegen die Tür stemmt. »Sieh zu, ob du was findest, mit dem wir die Tür blockieren können.« Hektisch sehe ich mich auf dem Dach um. Es ist ziemlich groß. Allerdings gibt es außer dem Treppenhaus, durch das wir gekommen sind, und einem weiteren ein Stück entfernt, nichts außer Gerümpel und Schutt. Vielleicht können wir ja einfach die andere Treppe nach unten nehmen und die Noahs damit umgehen. Schnell laufe ich zu dem zweiten Aufgang, doch er lässt sich nicht öffnen. Vermutlich ist er von innen genauso verschlossen, wie es bei unserem war. Mein Blick fällt auf eine Bretterkonstruktion an der Wand des Treppenhauses. Vielleicht könnte man damit die Tür verbarrikadieren, aber es sind nur morsche Holzbretter, die werden die Noahs in kürzester Zeit durchbrechen. Eine andere Idee erscheint in meinem Kopf. Ich klettere auf den ersten Absatz des provisorischen Gerüstes, das unter meinem Gewicht bedrohlich knarzt. Von dort erklimme ich eine weitere Etage des Brettergestells und kann tatsächlich den Sims des Daches erreichen. »Daniel!« rufe ich ihm zu, ehe ich nach dem Sims fasse und versuche, mich daran hochzuziehen. Es klappt nicht. Mir fehlt die Kraft in den Armen. Verzweifelt schaue ich wieder zu ihm. Er hat begriffen, was mein Plan ist. Das Dach des Treppenaufgangs liegt ein gutes Stück höher und die Noahs werden uns dorthin nicht folgen können. Er lässt die Tür los, die sofort aufschwingt, und kommt zu mir gerannt. Ich muss jetzt schleunigst auf das Dach, damit auf dem Gerüst genug Platz ist, dass Daniel nachkommen kann. Uns beide halten die Bretter mit Sicherheit nicht aus. Ich stoße mich mit den Beinen ab, was die Balken unter mir abermals knacken lässt, bekomme den Sims zu fassen und kann mich dank des Schwungs tatsächlich daran hochziehen. Schon höre ich, wie Daniel hinter mir auf das Gerüst springt. Ich stehe auf, wirble herum, um ihm gegebenenfalls hochzuhelfen. Er will gerade auf die zweite Ebene klettern. Da packt ihn ein Noah von hinten am Rucksack und zieht ihn zurück. Diese Gewichtsverlagerung übersteigt die Tragfähigkeit der morschen Balken und das Gerüst fällt mit lautem Krachen in sich zusammen. Daniel befreit sich, indem er den Rucksack abstreift. Mit einem kräftigen Sprung versucht er, auch ohne das Gerüst den Dachsims zu erreichen, verfehlt ihn aber um einen halben Meter. Sofort umzingeln ihn die Noahs. Sie knurren, blecken die Zähne und fahren sich mit den Zungen über die Münder in freudiger Erwartung ihrer Mahlzeit, die nun nicht mehr entkommen kann. Schützend hebt Daniel die Axt vor den Körper und fährt damit durch die Luft, was die Noahs nicht großartig zu interessieren scheint. Sie gehen bereits in kauernde Angriffsstellung, als ein Schuss sie aufschreckt. Ob Daniel dieser bedrohlichen Situation entkommen kann, ob Cassidy am Ende ihr Ziel erreicht und Medikamente bekommt, das werde ich euch jetzt nicht erzählen. Ich nutze meine restliche Zeit lieber noch einen kleinen Moment, um euch zu erklären, wie das Buch aufgebaut ist. Denn ich glaube, das ist es, was die Geschichte am Ende so interessant macht. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, Cassidy infiziert sich sofort zu Beginn mit dem Noah-Virus und hat 30 Tage Zeit, ihr Ziel zu erreichen. Und genauso ist das Buch auch aufgebaut. Es sind 30 Kapitel, die rückwärts zählen. Wir beginnen also bei Tag 30 und enden schließlich im zweiten Buch bei Tag 1 beziehungsweise bei Tag X. Denn wie das Ganze ausgeht, kann ich euch natürlich nicht erzählen. Ich habe ja auch schon gesagt, dass Cassidy loszieht, um Medikamente für ihre Schwester zu finden. Und das war auch genau der Punkt, warum ich am Ende zwei Bücher geschrieben habe. Sie ziehen los, diese Medikamente zu suchen. Und wenn wir uns jetzt einen Film vorstellen, ist es immer so, die Helden gehen los, sie erledigen ihre Mission, sie erreichen ihr Ziel und sind wieder zu Hause und können berichten und alles ist schön. So ist das reale Leben aber leider nicht. Und mir ist es in meinen Büchern immer sehr wichtig, real zu sein. Und wenn sich meine Helden auf dem Weg zu ihrem Ziel gegen eben solche Noahs wehren, wie in der Szene, die wir gerade gehört haben, ja, bitteschön, ist es auf dem Rückweg etwa anders? Und so entstand dann der zweite Band, der vorwiegend davon handelt, wie die Helden oder Anti-Helden ihren Weg nach Hause zu finden versuchen. Und dabei allerdings die Noah in Cassidy immer stärker wird und es dazu kommt, dass sie auch immer wieder die Kontrolle über Cassidy gewinnt. Das heißt, im zweiten Band kommt es sehr häufig dazu, dass wir einen Perspektivenwechsel haben und einen sehr intensiven Einblick in das Leben und Denken der Noahs bekommen, was die Geschichte, glaube ich, interessant macht und vielleicht auch ein bisschen anders als andere Bücher. Denn wann haben wir schon mal die Gelegenheit, in den Kopf der Zombies reingucken zu können? Ich hoffe, dass ich euch ein klein wenig neugierig machen konnte, was hinter Cassidy und der Geschichte steckt, was Noahs sind, wie sie leben und ja, ob es die kleine Truppe wirklich wieder nach Hause schafft und Cassidy ihre Schwester in die Arme nehmen und sich verabschieden kann. Und natürlich auch, ob Cassidy am Ende wirklich zur Noah wird oder lieber einen anderen, vielleicht noch unschöneren Ausweg für sich selber wählt, um das Ganze nicht erleben zu müssen. Das könnt ihr erfahren, indem ihr die Bücher natürlich selber lest. Ich würde mich sehr freuen, den einen oder anderen von euch am Stand des Sternensand Verlags J403 begrüßen zu dürfen. Ich bin dort jetzt noch ein bisschen und auch gerne bereit, ein bisschen noch zu signieren, wenn ihr das möchtet. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich dafür, dass ihr mir gelauscht habt. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.